Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Heute in unserer Sendung Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, haben wir den Chef von vielen tausend Arbeiterinnen zu Gast, nämlich einen Imker aus Munderkingen. Er entführt uns für eine Stunde in die spannende Welt von Wellness mit Bienen. Wir erfahren, welche wertvollen Produkte die Bienen uns zugänglich machen und was Apitherapie ist. Ich begrüße sehr herzlich im Radio Free FM Studio hier in Ulm Michael Kreutle.
Ja, hallo Herr Hoog und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie haben ein ganz tolles und spannendes Thema dabei, das natürlich im Winter vielleicht besondere Aktualität hat, weil im Winter wahrscheinlich mehr Leute krank sind als im Sommer und Sie vielleicht den einen oder anderen Wellness-Tipp für diese Leute haben. Ehe wir in das Thema einsteigen, erzählen Sie doch ein bisschen was über sich, was Sie beruflich so machen und wie Sie zur Imkerei kamen.
Ja, gerne. Also ich, wie schon gesagt, ich komme aus Munderkinge, bin dort lebe dort seit 54 Jahren und bin vom Beruf her Informatiker, also ein sehr technisch orientierter Mensch, und bin aber schon im Alter von 15 Jahren zur Imkerei gekommen. Damals war es so, dass mein Großvater, der hatte Bienen, also ich bin ein Leben lang schon mit Bienen in Kontakt gewesen, und dann ging es einfach darum, dass mein Opa nicht mehr die Bienen pflegen konnte und wer dann weitermacht. Mein Vater war der Meinung, dass er sich dieses Hobby nicht annehmen wird, weil es zu viel Arbeit ist. Und ich hatte damals als 15-Jähriger einfach die Hand gehoben und gesagt, gut, dann werde ich die Imkerei der Familie Kreutle quasi weiterführen. Und somit bin ich eingestiegen in die ganze Thematik. Und es war natürlich schon auch ein schwieriges Thema, weil da gibt es auch eine kleine Anekdote dazu. Ich war dann auch als 15-Jähriger im Imkerverein dabei. Und 1981 kann man sich das ja gut vorstellen, wenn man da als 15-Jähriger in einem Verein, in einer Hauptversammlung teilnimmt, bei der aus meiner Sicht damals ja die über 60-Jährigen ja schon sehr alt waren. Und das hat mich dann auch ein bisschen abgeschreckt. Und dort eigentlich ein bisschen Fuß zu fassen, bin dann auch längere Zeit nicht mehr hingegangen. Und ich wurde dann auch von ehrwürdigen Herrschaften aus Munderkingen so ein bisschen in die Imkerei eingeführt. Und ich muss dann auch sagen, so bis Mitte der 30er Jahre, also so bis zu dem Alter, war die Imkerei für mich eigentlich eher eine traditionelle Thematik. Also ich hatte immer die Bienen geführt und auf kleinem Niveau. Aber so eine richtige Leidenschaft hat dann erst später begonnen. Also gerade als ich dann so Mitte 30 war, hatte mal ein Kollege dann auch zu mir gesagt, probier doch mal die Imkerei ohne den Schleier und ohne Handschuhe, dann kommst du auch viel besser in Berührung mit der Natur, was ich dann auch getestet habe. Natürlich mit ein paar Bienenstichen mehr, aber das kann man auch aushalten, das tut nicht so richtig weh. Und damit hat es eigentlich begonnen, das Ganze mit der Imkerei. Ich habe mich dann viel durch Literatur fortgebildet und auch durch gewisse Kurse, so dass ich heute eine Imkerei betreibe mit 60 Bienenvölkern an drei verschiedenen Standorten. Und das ist schon eine ganze Menge an Bienenvölker. So in Deutschland liegt der Schnitt bei 7 Völker pro Imker. Und natürlich ist auch ein bisschen viel Arbeit dabei. Man sagt auch letztendlich, im Jahresverlauf braucht man pro Bienenvolk circa 10 Stunden Aufwand für die Betreuung. Und natürlich ist dann von so April bis im August ist dann hauptsächlich die Thematik Bienenbetreuung dann. Und auf Ihre Frage mit den Tipps zur Wellness, also im Winter kann ich wenig Tipps geben, weil die Wellness, die ich Ihnen anbieten kann, die findet nur im Sommer statt.
Okay, da kommen wir natürlich auf das Ganze noch zu sprechen im Detail. Mit 15, da ist man doch sonst eher in der Stadtkapelle oder beim Fußball. Also Sie haben dann recht früh Interesse gehabt und tatsächlich Staying Power bewiesen und machen das seit 40 Jahren. Das ist also eine spannende Historie eigentlich und man kommt immer tiefer in dieses Gebiet rein und macht wahrscheinlich immer noch Spaß oder sogar vielleicht immer noch mehr Spaß. Wie ist das?
Also der Spaß, der bleibt ich denke mein ganzes Leben lang. Ich werde es wahrscheinlich so wie meine anderen Kollegen auch machen. Ein Imker wird erst mit der Imkerei aufhören, wenn er nicht mehr, ich sage immer auf Schwäbisch, Gratler kann. Wenn er nicht mehr zu seinen Bienen kann, dann wird er letztendlich aufhören. Also das Thema werde ich nicht mehr aufhören, das ist ziemlich sicher. Und also die Leidenschaft ist nach wie vor sehr hoch.
Sind die Bienen, also drei Stände, sind die auf eigenen Grundstücken oder wo haben Sie die untergebracht? Wie sind die eigentlich genau untergebracht?
Also untergebracht, zum einen mein größter Bienenstand ist direkt bei mir am Haus. Da kann ich dann auch die Wellness besser anbieten. Der zweite Bienenstand ist bei unserer Streuobstwiese. Da steht noch das alte Bienenhaus von meinem Opa. Früher hatte man eigentlich die Bienen in Häuser gehalten. Heutzutage wird es eigentlich eher nicht mehr praktiziert, weil es gar nicht notwendig ist. Und der dritte Bienenstand, der befindet sich bei meiner Schwiegermutter, dass die auch ein paar Bienen hat.
Interessant ist ja auch, dass Sie im Prinzip vom Opa das gar nicht mehr direkt übernommen haben, sondern Sie mussten sich dann quasi drittorientiert bilden.
Ja, genau. Also das war dann schon für mich eine schwierigere Zeit, weil die älteren Herrschaften, vor denen hatte man damals schon mächtig Respekt und man durfte dann ja letztendlich, sollte man auch immer gleich alles verstehen. Und es ist eine schwierige Thematik, die Bienen zu halten. Wir bieten ja heute auch die Imkervereine, bieten wir ja für alle Interessenten Einführungskurse an. So ein Kurs geht eigentlich ein ganzes Jahr, wo man dann einmal eine Bienensaison ein ganzes Jahr begleitet und eine Einführung bekommt. Ich musste damals so ein bisschen mit, ja, durch die Informationen von den alten Imker aus Munderking erleben, ein bisschen Literatur und dann einfach auch Erfahrungen sammeln. Also es funktioniert eigentlich wie in der Natur immer gleich. Wenn man einen Fehler macht, dann verzeiht einem die Natur es nicht. Das kann man dann auch feststellen am Bienenvolk, aber dann macht man auch seine Fehler nicht ein zweites Mal.
Learning by doing sozusagen. Apitherapie ist ein schönes Stichwort. Das ist quasi die Bienenheilkunde. Bevor wir uns mal so über die Produkte unterhalten, die uns Bienen geben, was ist Apitherapie genau? Wo kommt die überhaupt her? Wann ist sie zum ersten Mal aufgetaucht in der Geschichte?
Also die Apitherapie, wie sie neuhochdeutsch heißt, kann man eigentlich ganz einfach als Bienenheilkunde ja übersetzen. Das ist gleichbedeutend und ich kann Ihnen jetzt gar nicht sagen, woher und wann es genau entstanden ist. Also sehr viel wird in die Richtung in China, aber auch aus Russland schon aus der Vergangenheit berichtet. Bei uns ist die Apitherapie weniger verbreitet und auch bekannt. Das sieht man auch letztendlich daran, dass die Produkte, die aus dem Bienenvolk kommt, ja eigentlich jeder kennt den Honig. Honig ist ein sehr bekanntes Produkt, wird auch relativ gern gegessen. Würde auch sagen, es ist das schmackhafteste Produkt, das die aus dem Bienenvolk kommt. Aber die anderen Produkte, die uns auch die eine Rolle spielen in der Bienenheilkunde, sind eigentlich mehr oder weniger bekannt. Ich möchte dann auch am Anfang noch hinzufügen, dass ich ja als Imker heute hier rede und ich bin kein Heilpraktiker und auch kein Arzt. Also ich kann Ihnen viel aus der Imkerei erzählen und die Erfahrungen, aber ich kann Ihnen nichts anbieten, letztendlich im Sinne einer Arzt- oder Heilpraktiker-Ausbildung. Also bitte das noch zu berücksichtigen.
Sind es denn mehrheitlich eigene Erfahrungen oder auch Erfahrungen aus der Literatur, die Sie praktisch zugetragen bekommen haben oder sich angelesen haben?
Also die Erfahrungen habe ich eigentlich durch den Start von unserer Hauptversammlung im Jahre 2015 bekommen. Bis dahin war ich eigentlich mit der Bienenheilkunde nicht großartig unterwegs. Also man wusste ja immer, Honig ist gut. Trink eine warme Milch mit Honig, wenn du eine Erkältung hast. Aber darüber hinaus hatte ich eigentlich keine größeren Aktivitäten gehabt. Was hinzukam, war noch das Propolis, aber da kann ich ja noch was dazu sagen.
Dann machen wir doch zwischendurch ein bisschen Musik hier bei Radio Free FM. Zum Thema Bienen habe ich nichts mitgebracht. Ich will nicht Biene Maya spielen von Karel Gott. Spielen wir lieber irgendwas mit einem Foto, mit einem Polaroid. Hier ist Keith Urban. Keith Urban, Polaroid in der Plattform bei Radio Free FM mit unserem Imker Michael Kreutle aus Munderkingen. Herr Kreutle, Sie haben schon den Honig erwähnt. Die Biene hat aber nicht nur den Honig, aber natürlich, jeder kennt ihn, den Honig. Was hat denn der Honig alles für Möglichkeiten? Was gibt's denn überhaupt für Sorten? Es gibt ja so Waldhonig, da gibt's flüssigen Honig, cremigen Honig. Was ist der natürliche Honig? Wie muss der aussehen, dass er der richtige ist, dass man erkennt gute Qualität?
Ja, also beim Honig ist es so, in unserer Gegend, jetzt gerade im Unterkinge, der Standard, den wir eigentlich immer im Angebot haben und auch immer wieder schleudern können, ist der Blütenhonig. Das ist eigentlich der Honig, der bei uns im Frühjahr entsteht, wenn die ganzen Wiesen blühen, wenn die Bäume blühen, wenn der Raps blüht. In der Zeit haben da eigentlich die Bienen das größte Angebot an Nahrung, wo sie dann auch den Nektar sammeln und dann in Honig umwandeln. Und neben dem Blütenhonig haben wir dann auch noch im Sommer entweder eine Sommertracht, das ist ein bisschen ein kräftigerer Honig, also gerade von Blüten aus der Zeit, die um den Juni herum blühen. Und entweder gibt es dann Sommertracht oder es kann auch einen Waldhonig geben. Das ist so ein bisschen der bräunliche Honig, der dann auch im Geschmack kräftiger ist, intensiver. Das ist immer so ein bisschen Geschmacksfrage, welchen bevorzugt man? Möchte man lieber einen kräftiger Honig oder einen milder, süßlicher Honig? Von der Konsistenz und Qualität ist es einfach so, es spielt keine Rolle, ob ein Honig flüssig ist oder in cremiger Form, weil das ist ein natürlicher physikalischer Effekt. Nur die Zuckerarten, die im Honig sind, entscheiden letztendlich, bleibt er flüssig oder kristallisierter. Also da flüssiger Honig ist nicht besser wie kristallisierter Honig. Das ist so ein bisschen Fehlwisser. Das spielt da keine Rolle. Wichtig ist eigentlich nur, dass der cremige Honig, dass der im Grunde genommen, wir tun den immer rühren, damit er auch cremig bleibt und nicht wie Zement und sandig in dem Glas drin steht.
Ich mag ja immer so ein bisschen cremigen Honig, da denke ich mir, der läuft nicht so schnell vom Butterbrot runter oder vom Zapf.
Ja, das ist die eine Fraktion, Herr Hock, die das so auf dem Brot hat. Die andere Fraktion hat es lieber im Müsli drin und da möchten sie lieber einen flüssigen Honig, weil sie den besser verrühren können. Also das ist gerade immer, wie die Geschmäcker so sind.
Wie genießen Sie selber den Honig und wie oft?
Also Honig steht bei uns immer beim Frühstück auf dem Tisch und ganz normal eigentlich ein Honigbrot mit einem frischen Zopfbrot oder ein gutes Bauernbrot mit Butter, das schmeckt einfach klasse. Also richtig klassische Form.
Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen über die Honiggewinnung aufklären.
Die Honiggewinnung ist eigentlich jetzt in unserem Breitegrad so, dass wir... Ich schleudere immer, also schleudern heißt, man entnimmt den Bienen die Waben, wo der Honig drin ist, dann werden diese Waben entdeckelt und dann mit einer Zentrifuge wird der fertige Honig quasi herausgeschleudert und dann läuft er ganz normal, er ist in dem Zustand immer flüssig in die Behältnisse ein und dann ist eigentlich der Schleudervorgang schon vorbei und das Ganze mache ich eigentlich so zweimal im Jahr, Anfang Juni und dann so Mitte Juli und dann ist eigentlich für uns die Honiggewinnung erledigt.
Also wenn die Biene fliegt, sammelt sie die Pollen und bringt alles ein. Und wie lange dauert es dann, bis der Honig quasi fertig im Glas ist?
Also die Biene sammelt ja den Nektar aus der Blüte, also den flüssigen Nektar. Den nimmt sie auf in ihre Honigblase. Und beim Sammeln des Nektars nimmt sie auch hier noch den Blütenstaub auf, den sie dann als Pollen mitbringt. Der Pollen ist auch ein Produkt aus der Bienenwelt, wo noch eine Rolle spielt, weil er ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel sein kann, ist mineralstoffreich, vitaminreich, hat noch Spurenelemente drin. Und der Honig entsteht so, dass jede Biene den Nektar aus ihrer Honigblase bis zu 30 Mal an ihre Kollegin weitergibt. In der Honigblase wird dann findet eine gewisse Fermentation statt und erst am Ende dieser Kette von 30 Bienen ist es Honig. Davor war es Nektar und danach ist es Honig und die letzte Biene lagert dann diesen Honig in die Wabenzellen ein und dann haben sie eigentlich das wie in einem Vorratsschrank für sich als Nahrung vorrätig.
So ist es gedacht und eigentlich ist es ja in der Praxis ein bisschen anders. Die Biene wird im Winter gefüttert. Was gibt man da, damit die Biene dann durch den Winter kommt? Weil durch das Schleudern hat sie ja fast nichts von dem, was sie eigentlich selber gesammelt hat.
Ja, also die Natur sieht ja vor, dass im Grunde genommen der Honig, oder den sie einlagert, ihr Winterfutter sein sollte. Die Honigbiene macht keinen Winterschlaf, sondern eher eine Winterruhe. Also das Volk frisst den ganzen Winter durch ihren Honig. Und wenn wir den Honig nur entnehmen würden, dann würde sie jedes Volk verhungern. Wird dann quasi zu einem Tauschgeschäft. Früher habe ich dann immer Zuckerwasser den Bienen gegeben. Also jedes Volk bekommt heute heute 20 Kilo Zucker oder was es heute auch auf dem Markt gibt, ist Zuckersirup. Das kann man aus Weizen oder andere Rohstoffe herstellen. Also wir geben jedem Volk wieder 20 Kilo zurück und diese 20 Kilo werden auch umgewandelt in eine Art Honig. Also das ist nicht verkaufsfähig, aber stellt dann die Nahrung für den Winter dar.
Wie können Sie das verabreichen, damit die Bienen da auch drankommen?
Also das Ganze findet muss rechtzeitig stattfinden. Das findet so in der Jahreszeit im August statt. Da sind auch die Bienen ja noch vital. Da reicht es ganz einfach, im Grunde in einen Trog, in ein Gefäß, kommen bei mir 10 Liter Sirup rein, oben eine Schwimmhilfe drauf, weil Bienen würden sonst darin ertrinken, das sind ganz schlechte Schwimmer. Aber das, wenn sie dann auf den Korken sitzen, bei mir sind das Schwimmkorken quasi, dann können sie ganz bequem dieses Sirup aufnehmen und transportieren quasi das nach unten in ihre Beute, dort wo sie ihre Wabe haben.
Okay, ich habe vorhin schon vorweggenommen die Blütenpollen und da kann man ja was Haltbares draus machen, das sogenannte Bienenbrot. Manche Leute nehmen das so als Nahrungsergänzungsmittel. Was hat's damit auf sich?
Es ist so, dass der Blütenpollen ist durch seine Feuchtigkeit ist sehr schimmelempfindlich. Also wenn sie Pollen aufbewahren wurde, fängt ihnen sofort an schimmeln. Und das ist auch eine so faszinierende Sache, was hier die Natur eingerichtet hat. Die Biene weiß ihren Pollen, den sie braucht, um ihre Larven zu ernähren und ihre Jungbienen. Weiß, dass sie im Grunde genommen diesen Pollen so nicht haltbar machen kann und der wird auch durch einen Fermentationsprozess im Grunde genommen verändert und die Fermentierung bringt dann quasi das Perga hervor, gleich Bienenbrot, wie das genannt wird. Das ist eigentlich ein umgewandelter Blütenpollen und auch der kann man wie den Blütenpollen selber auch als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen.
Für wen ist es zu empfehlen, das zu essen?
Also im Grunde genommen ist es so, viele nehmen ja künstliche Nahrungsergänzungsmittel zu sich. Da kann man sich dann auch überlegen, ob man vielleicht aus der Natur, also natürliche Nahrungsergänzung, wenn jemand ausgewogen sich ernährt, dann muss es auch nicht unbedingt sein. Das ist immer so die Frage, wie ernähre ich mich? Möchte ich mir noch was Gutes tun? Und wenn die Natur uns schon hier was von Natur aus anbietet, dann kann man auch hier drauf zurückgreifen, bevor man irgendwie Pillen oder sonstige Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt.
Dann gibt's das Bienenwachs, das wird man jetzt nicht essen, da kann man glaube ich eher so Kerzen ziehen oder Creme draus machen.
Ja, also Bienenwachs können wir vor allem für die Salbe- und Cremeherstellung, dass sie auch ein bisschen fester wird. Was aber auch interessant ist, und das wird sogar im Krankenhaus in Ravensburg angewandt, ist einen Wickel aus Bienenwachs, also ein Tuch und den Wachswickel zu machen, der dann letztendlich auch mit ätherischen Ölen versetzt werden kann. Das gibt dann, legt man sich auf die Brust, auch so ein bisschen, um sich zu entspannen, einfach so ein Wohlgefühl zu, ein bisschen Wärme und Licht zu spüren im Grunde genommen.
Und wie entsteht das eigentlich, das Bienenwachs ursprünglich? Wo kommt es her?
Die Bienen haben am Hinterleib ihre Wachsdrüsen, die schwitzen ganz kleine Blättchen heraus und das ist eigentlich das Bienenwachs und das kleben die quasi, dann die kleinen Blättchen kleben sie zusammen zu ihren Waben. Also das sind da wahre Baumeister, die und in einer Perfektion, da ist jede Wabenzelle genau gleich. 5,4 mm Durchmesser, das passt.
Die sind einfach faszinierend, diese Tiere. Dann gibt's etwas, das habe ich selber noch nie probiert, das ist das Gelee Royal. Da sagt man, das ist so der beste Saft im Bienenstock. Warum esse ich das nicht?
Wahrscheinlich, weil sie keinen kaufen.
Kann man das auch?
Ja. Ah, okay. Also, es ist aber auch ein Produkt, zum einen geschmacklich auch kein sonderlicher Hit. Also ich esse das immer auch ein bisschen frisch aus dem Bienenvolk, wenn ich gerade die Möglichkeit habe. Gelee Royal ist eigentlich der Futtersaft, den die Bienen herstellen, um ihre Larven zu füttern. Und dieses Gelee Royal ist sehr eiweißhaltig und es ist eigentlich jede Larve wird die ersten drei Stadien ihrer Entwicklungszeit mit diesem Gelee Royal gefüttert. Eine normale Biene, also wird dann, stellt man um die Fütterung, die bekommen dann Pollen und die Larve, die zu einer Königin werden soll, die bekommt dann weiterhin nur Gelee Royal. Und das Faszinierende ist eigentlich, dass aus einem identischen Ei nur abhängig von der Fütterung im Grunde genommen entscheidet dann, ob es eine Königin wird oder eine Arbeiterin. Also rein die Ernährung spielt hier eine Rolle. Und diese Gelée Royale hat halt auch gewisse Eigenschaften, wo dann immer... wo man sich immer fragt, lässt sich sowas auf den Mensch übertragen und was hilft es mir, wenn ich das einnehme im Grunde genommen, werde ich dann auch vitaler oder fitter im Grunde genommen, weil das sowieso eine Power-Ernährungsgeschichte ist.
Wie viele Königinnen werden auf die Art und Weise hergezüchtet oder ist es erst dann, passiert es erst dann, wenn die alte Königin stirbt oder muss man das vorsorglich machen?
Also das Volk entscheidet selber, je nach Situation, braucht es eine neue Königin oder möchte sich es auch teilen. Also teilen im Sinne, zwei Völker zu bilden, dann werden Königinnen gezogen. Aber wenn man jetzt für Gelée Royale, für die Vermarktung, dann muss man speziell in dieses Segment einsteigen, dann muss man eigentlich künstlich eine Vermehrung vorantreiben, weil dann braucht man auch sehr viele Zeller, Königinnenzeller, um dieses Gelée Royale zu gewinnen. Es ist auch extrem... also schlecht haltbar, man kann es, dann muss es relativ schnell gefriergetrocknet oder tief gefrieren. Also es ist kaum haltbar, also darum ist auch nicht so arg verbreitet. Und frisch ist immer so ein bisschen, da müssen wir halt direkt zum Imker gehen, und aber wir haben da auch keine Menge. Also ich habe in meinem Portfolio kein Gelée Royale im Angebot.
Wenn man jetzt so eine Königung oder so eine Königin dann ausschlüpfen sieht, dann ist ja eigentlich, normalerweise ist es ja so eine Königin hat ein Alleinstellungsmerkmal, aber Sie sagten gerade, da werden mehrere Königinnen gefüttert. Wie funktioniert das dann? Also eine kann ja ausschwärmen, aber wenn dann mehrere kommen, dann gibt es doch da eigentlich Knatsch.
Ja, aber es ist auch eine gewisse Intelligenz von der Natur dahinter, weil wenn eine Königin da ist und es braucht aus irgendwelchem Grund eine neue, eine Ersatzkönigin. Wer sagt denn, dass aus diesem einen Ei, wenn das Volk sich nur eine neue Königin ziehen würde, eine Königin auch schlüpft? Also es kann auch sein, die Larve stirbt in der Zelle. Deshalb macht die Natur es so, wenn ein Bedarf an Königinnen da ist, dann werden mehrere letztendlich gezogen, und die erste, wo schlüpft, also die, wo am besten, am schnellsten das Licht der Welt erblickt, die tötet dann alle anderen ab. Also es gibt dann nachher nur eine, aber es wird immer sichergestellt, dass auch mindestens eine schlüpfen kann.
Und passiert es dann, während die alte Königin noch lebt, oder ist es dann, wie muss man sich das vorstellen?
Also das kommt drauf die Situation wieder drauf an. Beim Schwärmen ist dann so, bevor die neue Königin schlüpft, geht die alte Königin mit dem halben Volk, wo da ist, verlässt den Bienenstock, die Beute, und sucht sich eine neue Bleibe. Das ist dann die natürliche Vermehrung, also aus einem Volk werden zwei. Es gibt ja aber auch die Situationen, dass aus Altersschwäche vielleicht mal eine Königin stirbt, was auch immer, und dann ist keine alte Königin mehr da, dann werden halt mehrere neue gezogen, und die erste, wo schlüpft, übernimmt dann quasi das Volk wieder.
Also wenn die alte Königin stirbt, dann bedeutet es nicht automatisch den Tod des Volkes, sondern da können die Bienen noch rechtzeitig reagieren und eine neue Königin hervorbringen.
Solange die alte Königin noch Eier hinterlassen hat, also frische Stifte, wie wir sagen nicht Eier, sondern Ei ist bei uns ein Stift, dann kann das Volk quasi hergehen und diese Eier entsprechend mit dem Gelée Royale füttern, damit es Königinnen werden.
Ich habe mitbekommen, dass man ja auch das Bienengift sinnvoll nutzen kann. Wie heißt denn der Wirkstoff, der drin ist? Wie kann man das gewinnen und für was wird es eingesetzt?
Also gewinnen brauchen sie es eigentlich nicht, weil in der Bienengifttherapie wird eigentlich die Biene lebend benutzt. Also man setzt die Biene an und lässt sie dann auf die Körperteile stechen. Das ist die einfachste Art und Weise, um mit Bienengift quasi hier Therapie zu betreiben. Wird bei uns aber... Ich kenne niemanden, der das anbietet, weil im Grunde hat man ein hohes Risiko oder ein höheres Risiko bezüglich allergischen Reaktionen durchs Bienengift. Aber man weiß, und vor allem aus dem Osten, aus Russland heraus, weiß man sehr wohl, dass das Bienengift vor allem bei Rheuma sehr hilfreich sein kann. Im Bienengift ist ein hoher Anteil von Melatonin drin, und dieses Gift heilt nicht an den Stellen, löst im Körper eigentlich aus, dass der Körper durch dieses Gift an der Stelle körpereigenes Cortison produziert oder an diese Stelle transportiert. Und wir wissen ja, Cortison ist ja auch schmerzlindernd, und durch diesen Effekt, Gift an einer Stelle Melatonin und dann körpereigenes Cortison an die Stelle. Damit entsteht quasi bei Rheuma oder bei solchen Geschichten im Grunde genommen eine Linderung. Also ich kenne jetzt auch keinen Heilpraktiker, wo es anbietet, aber findet bei uns doch jetzt immer mehr, auch ein bisschen mehr Verbreitung.
Aber man kann es quasi nur verabreichen, indem die Biene sticht, aber ich glaube, da ist sie doch eigentlich dann hinterher, stirbt sie doch, oder?
Ja, die Biene, die zum Stecher genommen wird, die muss für ihre Gesundheit das Leben lassen, so ist es. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, man kann mit ein bisschen Technik, also kann man auch die Bienen sozusagen melken. Man kann im Grunde genommen Bienen über ein Drahtgitter laufen lassen, wo mit elektrischen Impulsen belegt ist und das regt sie an, das Gift abzuspritzen. Aber dann hat man das Gift, das kristallisiert dann, dann muss man es wieder in eine lösliche Form bringen. Also da sind wir dann schon eher im Bereich von Apothekerwissen und auch Pharmaindustrie. Also das ist für so Hobbyimker wie uns jetzt kein Thema.
Haben wir noch was vergessen, außer Propolis und APR?
Ein Produkt? Das Apilarnil.
Ja, genau, die männlichen irgendwie sind das.
Genau, also Apilarnil ist sowas ähnliches wie das Gelee Royal. Das hört sich jetzt ein bisschen brutal an und auch wahrscheinlich auch zum Essen eher abschreckend. Es werden junge männliche Larven werden quasi herausgenommen. Also die sind im Grunde von der Farbe her weiß. Und genau diese Larven, die in den Warmzellen sind, wird ausgequetscht, ausgedrückt. Und dann entsteht quasi ein bräunlicher, heller Saft, der ähnlich wie der Gelee Royal sehr eiweißreich ist. Und da gibt es auch eine Erfahrung aus Rumänien dazu. Da hat ein rumänischer Imker, der hat auch Hühner gehabt, der hat immer die Larve, der hat quasi diese männlichen Larven seine Hühner zum Füttern, als Futter gegeben. Und dann wurde festgestellt, dass seine Hühner fast doppelt so groß waren wie die von den Nachbarn. Also dieses Eiweiß hat wirklich eine beschleunigende Wirkung auf das Wachstum gehabt. Und Apilarnil wird auch bei uns, also wird es auch von Sportlern, also von so Bodybuildern eingenommen, weil das auch so ein bisschen anabolische Wirkung hat anscheinend. Also ich habe es auch nicht im Angebot, aber es ist ja so eine interessante Sache. Und vor allem, wenn man sich vorstellt, es werden die Larven ausgequetscht und dieser Saft nimmt man dann ein. Das ist natürlich schon wieder auch eine gewisse Überwindung.
Aber die männliche Biene ist ja keine Arbeiterin, die sammelt dann auch nichts, oder? Kein Nektar, nee. Keine Pollen.
Also da hat die Natur hier, also eigentlich ist das Schlaraffenrentleben, was die männliche Biene, die Drohne hat. Ihre einzige Aufgabe ist quasi die Fortpflanzung und sonst machen sie gar nichts. Die werden gefüttert, also die sitzen nur den ganzen Tag rum, werden gefüttert und das Einzige, wenn sie mal was tun, ist junge Königinnen zu begatten.
Also da wird nicht das irgendwie die gelegten Eier, sondern da findet wirklich zwischen den beiden eine Kopulation statt.
Also es ist so, dass die, gerade wenn eine junge Königin schlüpft, dann verlässt sie für den Hochzeitsflug den Bienenstock, wegen auch Inzuchtthematik. Also sie wird draußen in der Natur von Drohnen begattet. Das funktioniert so, die Drohnen gehen tagsüber raus und treffen sich an irgendwelchen Plätzen. Ich sage immer, das ist so, wie die Männer sich zum Stammtisch treffen und da sitzen die da, keine Ahnung, vielleicht quatschen sie noch ein bisschen und warten einfach, dass mal eine junge Königin vorbeifliegt und wenn eine vorbeikommt, dann stürzen sie sich quasi drauf und so eine Königin wird dann in ihrem Hochzeitsflug von so circa 20 Drohnen begattet und das Sperma, das sie dann in diesem Flug aufnimmt, das reicht ihr dann ein Leben lang, um ihre ganzen Eier, die sie in der Zeit legt, zu befruchten.
Ja, dürfen da wirklich alle Männer dann ran oder fallen welche hinten runter?
So wie es halt in der Natur ist, der Stärkste kommt als erstes zum Zug und wenn dann die 20 vorbei sind, dann wird's wahrscheinlich, geht die Königin, fliegt sie dann auch nach Hause. Leider ist das aber auch so, die Drohne, die zum Zug kommt, die stirbt dann sofort. Also die fällt quasi tot auf die Erde.
Verausgabt die sich zu sehr?
Ja, es gibt sicherlich schlimmere Tode.
Der Liebestod, ja. Gibt es gleich viel Drohnen wie Arbeiterinnen oder ist da ein unterschiedliches Verhältnis, Mengenverhältnis?
Also
ein
deutliches Mengenverhältnis. Also wir haben im Sommer, wenn die Volksstärke im Größen ist, sind ca. 50.000, 60.000 Bienen im Volk und ist schwer zu sagen, vielleicht sind dann 2.000 oder sind dann Drohnen oder 5.000. Also das ist ein geringer Anteil. So viel braucht man nicht zum Begatten.
Also weise eingerichtet in der Natur?
Ja.
Okay, dann machen wir ein bisschen Musik, bevor wir uns dann dem Baumharz, also der Propolis, zuwenden und schauen, was Apiär ist und wie man die sich sozusagen einverleiben kann. Wir machen ein bisschen weihnachtliche Klänge. Aus Tucson, Arizona kommen Calexico mit John Lennons Happy Xmas, War is Over. Calexico aus dem Ulmer Zelt, auch hier in Ulm bekannt. Happy Xmas, War is Over, John Lennon. Stellt euch vor, es ist kein Krieg mehr. Wie ist es eigentlich bei den Bienen? Bekriegen die sich oder halten die gut zusammen, Herr Kreutle? Unser Imker Michael Kreutle, Studiogast bei Radio Free FM in der Plattform.
Ja, also sie sind nicht immer ganz nett zueinander, muss man schon sagen. Gerade im Sommer, und da spreche ich jetzt eigentlich eine Problematik an, die wir hier immer mehr haben. Also die Blütenpracht lässt halt schon stärker nach wie vor 20 oder vor 40 Jahren. Also was blüht im Sommer bei uns noch? Mais, den mögen sie aber nicht, und der liefert auch nicht viel Nahrung für die Bienen. Also es wird immer karger, und durch diese Kargheit neigen auch die Bienen, sich gegenseitig auszurauben. Also da geht die eine beim anderen zur Tür hinein und klaut denen den Honig. Und das findet aber nur statt, wenn im Grunde genommen die Tracht, also das Angebot an Nahrung, versiegt, und die Bienen, bevor sie Hunger leiden, gehen sie dann zum Nachbar und beklauen den.
Gibt es da keine Wächterbienen?
Doch, aber die Wächterbienen sind immer da, aber wenn dann die Schar der Angreifer zu immens wird, dann sind die machtlos. Also da sind dann auch meistens die schwächeren Völker, die dann ausgeraubt werden. Also da versagt dann die ganzen Mechanismus zum Schutz des Bienenvolks.
Kann man anhand des Umgangs der Bienen untereinander ein bisschen ablesen, wie es in der Natur gerade aussieht?
Ja gut, also jetzt so direkt nicht. Also wir haben im Grunde ein Problem hatten wir ja über die Spritzmittel. Also da gab es ja vor ein paar Jahren im Rheingraben sind um die 10.000 Bienenvölker sind verendet wegen Spritzmittel. Also da sehen wir schon auch im Grunde genommen Reaktionen aufgrund unserer Ausbringung von den Pestiziden. Natürlich wird versucht, das immer auch bienenfreundlich zu machen. Gelingt halt auch nicht immer. Ansonsten und das andere große Thema ist, wie schon gesagt, also dass unsere Bienen teilweise immer früher an Hunger leiden, weil sie im Grunde genommen keine Nahrungsmittel mehr gibt. Und an der Stelle gilt natürlich auch, da kann jeder von uns was dafür tun. Also es ist nicht nur auf die Landwirtschaft hier zu schimpfen, auch jeder Private kann sich überlegen, ob im Grunde genommen Steingärten und Koniferen ein guter Nahrungsangebot sind oder ob man mal ein bisschen Unkraut dazwischen auch noch wachsen lässt. Die Biene freut sich, wenn das Unkraut blüht und sie da ein bisschen Nektar sammeln kann.
Über welche Pflanzen freut die Biene sich am meisten?
Oh, also im Frühjahr spielt vor allem die Weiden eine Rolle, weil die Weiden sind ja Palmkätzler auf Schwäbisch, im Grunde genommen die ersten Bäume, die Haselnuss, und dann natürlich alles, was vom Löwenzahn, Obstblüte, also da ist sie eigentlich nicht wählerisch im Grunde genommen, die nimmt da alles mit, was geht.
Es muss nur da sein.
Genau.
Genau. Propolis. Was ist Propolis? Wie kommt es in die Welt? Wo kommt es her? Und was kann man daraus alles machen?
Also das Propolis ist für das Bienenvolk wirklich so eine Art Wunderwaffe, also eine Faszination, die hier die Natur geschaffen hat. Die Bienen können das nicht selber direkt herstellen, sondern die sammeln an den Bäumen, an den Knospen Baumharz, vermischen das mit Wachs und mit Pollen, und zum einen nutzen sie dann dieses Propolis, um quasi Löcher zu stopfen oder auch Dinge einzuhüllen, die sie nicht aus dem Bienenvolk rausbringen, also einfach wie so ein Fensterkit. Aber viel wichtiger für die Biene ist im Grunde genommen, dass das Propolis das Bienenvolk gesund hält. Weil das Propolis hat im Bienenvolk eine antivirale Wirkung, eine antibakterielle und eine antimykotische Wirkung. Das heißt im Grunde genommen, es sorgt dafür, dass es die Keime und die Belastungen, die in so einer Bienenvolk da sind, im Grunde genommen durch diesen Stoff reduziert werden. Man muss sich vorstellen, dass in dieser Bienenbeute, also wo die Bienen leben, also im Sommer, wenn die Königin auch Eier legt, da hat das eigentlich immer 35 Grad Raumtemperatur bei ihrer hohen Luftfeuchtigkeit. Das wäre ein idealer Nährboden für Krankheiten. Und dieses Propolis ist dann wirklich dienlich und schützt dann die Bienen im Grunde genommen vor Krankheiten. Das funktioniert natürlich nicht immer, aber letztendlich sehr gut und damit haltet sich die Biene gesund. Und hier kommt dann auch die Brücke zum Mensch. Lässt sich diese Wirkung des Propolis auf den Mensch übertragen? Und da zeigen auch die Erfahrungen im Grunde genommen, ja, das funktioniert eigentlich sehr gut. Für den normalen, also wir Imker können das anbieten. Ich sage dann immer, also es ist nicht als Arzneimittel, sondern im Grunde genommen kann ich es auch als Möbelpolitur anbieten. Und ob Sie Ihre Möbelpolitur trinken, das ist mir dann egal. Sie ist trinkbar. Aber weil wir ja nicht Apotheker sind, die hier Heilmittel vertreiben dürfen, darum, ich kann den Stoff aus dem Bienenvolk anbieten, halt dann in einer gewissen Deklaration. Und es ist halt Propolis in flüssiger Form. Und diese Tropfen können Sie dann innerlich oder äußerlich können Sie die aufnehmen. Also viele, es zeigt sich immer, dass gerade bei Halsschmerzen, Erkältungen, ein paar Tropfen Propolis helfen Ihnen genauso gut. Also meine ganze Familie nimmt bei Erkältungen das Propolis ein und dann braucht man eigentlich auch nichts anderes mehr. Und auch viele meiner Kunden nehmen es dann bei der äußerlichen Anwendung, vor allem fürs Herpes. Die sagen immer, das sei das Beste, was sie eigentlich kennen, was es auf dem Markt gibt. Schmieren das quasi direkt auf das Herpes drauf und nach zwei Tagen sei das wunderbar. Also da kommen auch die Kunden von alleine im Sinne, ich biete es nicht an, sondern der Kunde hat eine Erfahrung, so wie ich auch über Erfahrungen hier berichte. Und dann wird es im Grunde immer so praktiziert.
Antivirale Wirkung, bedeutet das, dass man im Prinzip das auch prophylaktisch nehmen kann? Oder muss man warten, bis man sozusagen angesteckt ist?
Also Propolis wird nicht prophylaktisch genommen. Man nimmt es eigentlich immer erst im Anwendungsfall.
Hat es eventuell dann auch gegen Corona irgendwie eine Wirksamkeit möglicherweise? Es wird ja auch durch das Virus übertragen, diese Krankheit Covid-19.
Also ich bin ja auch organisiert in der Apitherapie Oberschwaben, also in dem Verein, der sich ein bisschen um diese Thematik kümmert. Und dort sind auch neben den Imker auch Heilpraktiker und eine Heilpraktikerin, die in diesem Gebiet auch sehr engagiert. Sie ist davon überzeugt, dass im Grunde genommen das Propolis auch eine Rolle spielen könnte. Letztendlich ist dann immer die Frage, wie kann ich das gewinnen in der Form, dass es dann auch medizinisch nutzbar ist, weil dann sprechen wir von ganz anderen Dosierungen und Mengen, die hier dann zum Tragen kommen. Aber sie sieht hier sehr wohl Potenzial. Die Frage ist halt, wer forscht danach? Also im Grunde genommen ist es schwer, jemanden zu finden, der dann mit Bienenprodukten in der Forschung geht, um dann zu bestätigen, dass es hilft oder nicht hilft. Also offiziell ist es auch so, wenn Sie auf das vom Bundesministerium, ich weiß nicht, für Arzneimittel oder so, gibt es auch eine offizielle Bericht über das Propolis, dass bisher kein, es ist nicht bekannt sei, dass es eine heilende Wirkung hat. Also offiziell hilft es nichts.
Also Aufruf an alle Doktoranden, da wären viele Themen noch offen.
Genau.
Ja klar. Ja, Apiair, also quasi die Bienenstockluft. Das ist ja das Spannende, was man damit alles erzielen kann. Und wie macht man das? Was steckt da drin auch in der Luft? Wie hilft die?
Also Apiair ist ein Kunstwort aus Apis, lateinisch von der Biene und die Luft, also aus dem Englischen, steht eigentlich für Bienenstockluft. Und als ich das erste Mal gehört hatte, das war im Jahr 2015, als der Kollege Hans Musch aus Ochserhausen, der ja schon auch im Fernsehen mit der Thematik aufgetreten ist, hat er bei uns im Imkerverein das vorgestellt. Und ich muss echt sagen, ich konnte es gar nicht glauben, wenn der Hans mit seiner Euphorie darüber redet, über diesen, hört sich das an wie so ein Hokuspokus, sage ich da immer, dass das helfen soll, ist ja immer schwer nachzuvollziehen und zu glauben, weil es sieht rein vom Ablauf her ist das so, ich erkläre das dann immer so, die Leute, die fragen, sie bohren bei sich in der Haustür ein Loch rein, machen den Schlauch und eine Atemmaske dahinter und dann inhalieren sie ihre Biene, ihre Wohnungsluft letztendlich. Und das ist das Gleiche im Grunde genommen, nur dass sie die Luft nicht aus ihrer Wohnung, wo sie wohnen, sondern aus dem Bienenstock nehmen. Das heißt eigentlich hier bei der Apitherapie nutzt man gezielt die Luft, die in dem Bienenstock drinnen ist. Und dann spielt auch das Propolis wieder eine große Rolle, weil das dort ja auch in der Raumluft drin ist. Aber da kommen halt auch noch andere Substanzen dazu, die sich dann in diesem, in der Bienenwohnung befindet. Und dann geht man eigentlich her, macht auf einem, quasi oben auf den Deckel runter, macht einen speziellen Deckel drauf und eine kleine Apparatur. Und diese Apparatur zieht die Luft aus dem Bienenstock heraus und leitet diese über einen Schlauch in eine ganz normale Atemmaske, so wie es in den Krankenhäusern auch genutzt wird. Und diese Luft, die wird dann letztendlich genutzt, um gewisse, also da haben wir, die, zeigt sich, dass die Luft einen positiven Einfluss hat auf die Leiden, vor allem Heuschnupfen, Asthma oder auch sonstige Krankheiten, also Lungenkrankheiten oder Dinge, die in den Atemwegen stecken. Und das ist eigentlich dann so gewesen, ich konnte das ja schier nicht glauben, dass das funktionieren sollte. Bin dann nach Hause gegangen, habe das meiner Frau erzählt und zum Glück leidet ja litt damals, zu dem Zeitpunkt, meine Frau schon auch über 30 Jahre an Heuschnupfen, also der Klassiker. Sie hat Gräserheuschnupfen und musste dann halt auch immer mit Augentropfen, Schnupfen, Nasenspray und auch diese Tablette einnehmen, damit sie über den Sommer kam. Und dann habe ich gesagt, liebe Frau, du bist jetzt meine erste Testprobandin, das müssen wir einfach probieren, ob das funktioniert. Und witzigerweise war das dann tatsächlich so, es ist danach nicht weg, wenn man diese Bienenstockluft inhaliert, sondern es gibt eine deutliche Linderung. Und bei ihr war es eine Linderung, man gibt es immer so ein bisschen Prozent an, ich würde sagen 80% Linderung. Also sie kann jetzt mit einer deutlich höheren Lebensqualität über die Pollensaison durchgehen, braucht eigentlich deutlich weniger von Nasenspray und von den Medikamenten oder gar nichts mehr. Und das war eigentlich dann auch für mich so der Einstieg in diese Welt als Imker zu sagen, wenn das jetzt meiner Frau geholfen hat, dann kann sie auch anderen, die Interesse haben, es letztendlich auch helfen. Und vom Ablauf her ist dann so, die Apparatur stellt man dann quasi auf die Bienenvölker drauf und das Ganze läuft ja bei uns als Wellness, weil ich ja kein Heilpraktiker bin und jedem, der Interesse hat, aus welchem Grund auch immer, kann quasi zu mir kommen, nach Munderkingen und dort die Wellness quasi genießen und in dieses der Ablauf sieht dann auch so aus, man setzt sich bei mir direkt an die Bienenstöcke ran und dann bekommt jeder seinen eigenen Schlauch und eine Atemmaske und dann, wir sagen immer, werden diese Sitzungen durchgeführt. Eine Sitzung geht eine halbe Stunde, das heißt, man sitzt am Bienenstock in Ruhe, kann sich entspannen und atmet dabei die Bienenstockluft ein. Also das ist eine ganz milde Luft, die auch nicht sonderlich intensiv schmeckt. Das atmet man gemütlich ein und so macht man dann quasi mehrere Sitzungen, also es ist schon so, dass wir reden dann immer von 20 bis 30 Sitzungen, eine halbe Stunde, also ist relativ zeitaufwendig, aber genau in dieser, wenn man das dann so durchführt, dann hat es eigentlich immer einen positiven Effekt auf diese verschiedenen Leiden, wie vor allem der Heuschnupfer oder Hausstaubmilbeallergie oder auch so Tierhaarallergie, sei es Pferd, Katze, Hund, was auch immer. Dann kommen da auch die Leute wegen Asthma oder auch die COPDler, also die mit der geschädigten Lunge. Also die genießen quasi die Wellness und nehmen dann auch letztendlich einen positiven Effekt mit. Also wenn sie es berichtet, sie mir dann auch immer.
Kann man das ganze Jahr über machen? Kann man das während der Pandemie jetzt überhaupt machen?
Nein, man kann es nicht das ganze Jahr machen. Das hängt aber damit zusammen, dass auch die Bienenvölker eine gewisse Größe, Stärke brauchen und auch in ihrer Art und Weise, wie sie quasi die Saison verbringen, was sie zu jedem Zeitpunkt tun, auch nicht immer belastet werden können. Deshalb beginnt eigentlich die Apitherapie oder die Api-Erd Anfang Mai. Also ich starte immer so Mitte Mai und man kann sie dann eigentlich bis Ende Juli durchführen. Also in der Zeit ist es bei mir immer relativ auch viel Betrieb am Bienenstand, weil dann ich habe 6 Plätze, wo quasi die Kunden zu mir kommen und dann dort diese APR-Geschichte genießen.
Sie haben jetzt 40 Jahre lang Ihre persönliche Imkerei. Was hat sich in der Zeit verändert beim Imkern und was war denn früher? Wie lange gibt es denn Imkerei schon insgesamt? Wo kommt das ursprünglich her?
Also wir wissen ja, dass Honig gab es schon zur Zeit der alten Ägypter, also Imkerei ist schon wirklich steinalt. In meiner Zeit muss ich sagen, letztendlich, was halt für uns schon sich deutlich verändert hat, Die Bienenhaltung ist eigentlich jetzt nicht unbedingt großartig anders geworden, aber die Einflüsse, die von draußen kommen, wie vorher gesagt auch, wie sieht das Nahrungsangebot aus, wie sieht unsere Naturlandschaft aus, aber auch wir haben im Grunde genommen mit einem Importschädling, also der Varroa-Milbe, haben wir eine Krankheit seit jetzt über 40 Jahren. Die kommt aus dem Osten, die wurde halt auch durch die Globalisierung importiert. Und die setzt letztendlich den Bienenvölker schon massiv zu. Also die Honigbiene, also so wie wir sie kennen, die in einer Staatenform lebt, wäre quasi ohne die Imker in freier Natur nicht mehr überlebensfähig in Europa. Also unsere europäische Rasse, die wird durch diese Milbe so stark drangsaliert, dass sie letztendlich das Volk eingeht. Und das hat sich schon deutlich geändert hier, die Art und Weise, wie man dann die Bienenvölker führt, weil man immer im Grunde mal schauen muss, dass die Milbe nicht zu stark wird. Wir bekommen sie nie raus. Also es ist immer wie so eine Art Sisyphus-Arbeit. Man versucht immer, so viele wie möglich Milben herauszubekommen aus dem Bienenvolk, dass die Belastung gering bleibt. Aber sie vermehrt sich wieder, die Milbe, und dann springen wir wieder quasi hinterher. Unsere Biene hat keinen natürlichen Mechanismus, Schutzmechanismus, um sich selber gegen diese Milbe zu wehren. Und das ist so der Hauptfaktor, den momentan unsere Imkerei schon deutlich aufwendiger macht.
Wie kann man sie dezimieren, diese Milbe?
Also da gibt es ein über den Jahresverlauf verschiedene Möglichkeiten. Zu der Anfangszeit, also in die 80er Jahre, ist man mit Medikamente rangegangen. Da gab es halt noch nichts anderes, das war neu, und dann hat man halt das Medikament auf die Biene draufgeträufelt, und dann hat sich aber im Laufe der Zeit gezeigt, das verursacht Rückstände im Honig, und wir wollen keinen Honig verkaufen, der belastet ist. Deshalb haben wir hier jetzt die Betriebsweisen umgestellt, und wir behandeln, zum einen nehmen wir gerade diese männliche Drohnen raus, weil dort sitzen relativ viele Milben drauf, also die Drohnenbrut. Da kann man quasi so im Zeitraum April, Mai, Juni schon ein paar Milben rausnehmen. Und dann behandeln wir hier, das ist so unser Standardverfahren, im Sommer, im Spätsommer mit Ameisensäure. Die lässt man dann im Bienenvolk verdunsten. Ist auch eine starke Belastung für die Bienen, aber noch eine stärkere Belastung für die Milben, weil die Ameisensäure-Dämpfe macht den Milben den Gar aus. Aber dann sind halt immer noch ein paar drinnen. Und jetzt um die Jahreszeit im Dezember behandeln wir nochmal mit Oxalsäure, das ist auch eine natürliche Säure. Die schaut zum Beispiel relativ mit einem großen Anteil auch im Rhabarber drin oder auch im Spinat, also da muss man keine Angst haben davor. Und auch die Oxalsäure, die hat einen ähnlichen Effekt, die lässt die Bienen quasi, belastet sie zwar ein bisschen, aber den Milben macht sie den Gar aus. Und so starten wir dann in die neue Saison mit unseren hoffentlich gesunden Bienenvölker, mit wenigen Milben, und am Ende der Saison müssen wir wieder schauen, dass man die Milben rausbekommt.
Was mich schon immer interessiert, wie lange lebt denn so eine Biene, so eine Arbeiterin?
Eine Arbeiterin, muss ich sagen, das kommt drauf an, also kann man nicht so eindeutig sagen. Normalerweise lebt eine Arbeiterin so 30 Tage, also vor 4 bis 5 Wochen, weil dann ist sie im Grunde mehr runtergewirtschaftet, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann stirbt sie auch. Deshalb auch die hohe Reproduktion von neuen Bienen. Also eine Königin legt ja dann bis zu 2000 Eier am Tag, damit auch genügend Nachschub kommt. Aber die gleiche Biene, die gleiche, aus dem gleichen Ei, lebt über den Winter ein halbes Jahr. Also wenn die Biene dann in der Wintertraube da ist, dann ist die gleiche Biene in der Lage, ein halbes Jahr zu leben. Darum sage ich, es kommt darauf an, zu welcher Jahreszeit Sie die Frage stellen.
Das heißt, es liegt daran, wie weit die Biene fliegt, oder?
Nein, das liegt eigentlich daran, zum einen, wie sie im Grunde genommen belastet wird. Also ich habe schon den Eindruck, dass im Grunde genommen sie heruntergearbeitet wird. Also im Sommer vom Beginn des Schlüpfens ist sie ja sofort mit Arbeiten beschäftigt, drum auch der klassische Name Arbeiterin, also für die weibliche Biene hier. Und die arbeitet ja dann bis zum Schluss, also bis zu den 4 bis 5 Wochen, Tag ein, Tag aus, und dann ist sie im Grunde genommen erschöpft und stirbt dann letztendlich. Und wenn sie im Winter arbeiten, sie nichts, dann können sie ja länger leben. Vielleicht lässt sie es auch auf den Mensch übertragen.
Hat es dann einen Einfluss, wenn die Nahrungsquelle weiter weg ist, dass die Bienen dann schneller sterben oder so, weil sie halt ständig sinnlos fliegen müssen oder so?
Nee, also so ein Bienenvolk hat so einen Flugradius, sagt man, von 3 Kilometer um den Stock herum, und da spielt es keine Rolle, ob sie jetzt ein bisschen weiter fliegt oder nicht.
Die können sich ja selber sozusagen informieren über eine gute Nahrungsquelle. Wie machen die das genau mit so einem Tanz irgendwie?
Ja, da haben sie ja quasi ihren diesen sogenannten Schlängeltanz. Also die können im Grunde genommen, das sind so kreisende Bewegungen, wo sie dann auch immer wieder zittern. Er ist auch analysiert, also wenn sie das der Wissenschaftler zeigen, also ich kann es jetzt nicht lesen, aber man weiß jetzt heutzutage genau, wie sie die Bewegung durchführt. Dann gibt sie ihre Kolleginnen quasi die Information mit, in welche Richtung sie fliegen können oder müssen, um dort eine gewisse Nahrung zu finden. Weil die Bienen, die sind auch, nennt sich Blüter stetig, also wenn eine Biene irgendwo eine schöne Tracht gefunden hat, also irgendwie ein toller Baum, wo gerade in Blüte steht, dann geht auch das Volk zuerst an diesen Baum und dieser Baum wird dann vollständig sozusagen abgeerntet, bevor sie dann weiterziehen. Also die wird ja auch dann immer wieder genutzt, um zum Beispiel in Obstplantage die Biene als Bestäuber zu nutzen, weil die dann ihnen quasi einen Baum nach dem anderen sauber bestäubt.
Milben, weniger Blüten, weniger Nahrung, haben Sie erwähnt, als Gefahren für die Bienen. Es gibt das Stichwort Bienensterben. Wie gefährlich ist denn das Bienensterben? Es gibt ja nicht nur die Honigbiene, die hat ja immerhin sie als Imker, als Kümmerer. Es gibt ja auch die Wildbiene und andere Insekten, die gehen ja massiv zurück.
Genau so ist es letztendlich. Also um die Honigbiene, also für die Honigbiene ist der Begriff Bienensterben eigentlich falsch platziert, weil die Honigbiene hat ja uns Imker, das heißt letztendlich, sie ist versorgt. Aber wir haben ja in Deutschland circa 600 Wildbienen und diese Wildbienen sind ja im Gegensatz zu der Honigbiene ja Solitärbienen, also die leben alleine, einzeln. Und um diese Bienen kümmert sich eigentlich niemand und das ist das große Problem. Und da haben wir ein Bienensterben, dass diese 600 verschiedenen Bienenrassen im Grunde genommen massiv bedroht sind. Sie haben auch keine Lobby und auch niemand, der sich aktiver drum kümmert, großartig. Das ist natürlich ein Problem und eine Antwort haben wir momentan nicht. Wir kennen ja das Insektensterben und da gehören die halt auch dazu.
Ja, aber was kann man effektiv tun? Denn ich glaube, das sind Milliarden Kosten, die eigentlich entstehen, wenn man quasi die Arbeit der Bienen in Wegfall sich rechnet.
Gut, da letztendlich gibt's halt auch, viele von diesen Bienen sind ja so spezialisiert auf gewisse Blüte. Also es gibt dort auch Bienen, also Wildbienen, die sind nur auf eine Blüte spezialisiert. Und wenn diese Blüte nicht mehr blüht und nirgends zu finden ist, dann gibt's letztendlich auch diese Bienenrasse nicht mehr. Also das spielt sicherlich eine Rolle. Und dann halt wieder die Frage, also sowohl bei der Honigbiene wie auch bei den Wildbienen, ich hatte ja gesagt, diese Milbe macht stellt ein großes Problem dann. Man spricht immer von einem multifaktoriellen Einfluss auf die Bienenvölker oder auf die Bienen an sich, die sie belasten. Und das dazu gehört eigentlich die Milbe, die spielt jetzt bei der Wildbiene keine so große Rolle. Es spielt im Grunde genommen unsere Landwirtschaft im Sinne, was haben wir noch, was blüht, wie sieht unsere Kulturlandschaft aus? Und das Dritte ist letztendlich, was bringen wir auch aus, also Pestizide, Herbizide und so weiter. Und diese drei Faktoren sind letztendlich schon der maßgebliche Einfluss. Und es ist halt immer die Frage, wie können wir das in Einklang bringen, damit dort auch wieder Natur überleben kann, aber auch der Mensch mit seiner Art, wie er die Felder und alles bestellt, wie das zusammen funktioniert. Und ich glaube, ein paar Ansätze hat man jetzt die letzten Jahre, man sieht ja mit den Blühstreifen an den Äcker, also das ist jetzt eine geringe Maßnahme, die sicherlich in die richtige Richtung geht. Und jetzt mit dem neuen Gesetz, wo dann auch in Baden-Württemberg für mehr also Reduzierung der Pestizide letztendlich. In die Richtung wird es gehen, aber das wird noch lange dauern, bis das letztendlich Fuß fasst.
Lasst Artenvielfalt blühen, kann ich da nur sagen. Dann gibt es weiterhin Naturprodukte wie den Honig.
Genau.
Herr Kreutle, herzlichen Dank fürs Kommen. Es war unheimlich spannend. Wie kann man Sie erreichen?
Ja, also erreichbar ganz einfach in Munderkinge. Telefonisch, ich stehe im Telefonbuch. Leider muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, meine Homepage ist gerade immer noch offline. Also von dem her, die Kontaktdaten sind da nicht einsehbar, aber im Telefonbuch Kreutle Munderkinger findet jeder.
Herzlichen Dank, Herr Kreutle, fürs Kommen. Ich sage schon wieder vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Plattform bei Radio Free FM. Friedrich Hoog, mein Name.
Das war die Free FM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.